heimischer Vater, so wie die Kinder jetzt aufgeschreckt wurden durch die Trillerpfeifen, die zur Feuerwehr oder zur Feuerschutzübung gerufen haben. Herr, so hat es mich wirklich selbst erschrocken. Ich wusste, dass es irgendwann kommt und doch ist es unerwartet wieder da, Herr. Und so hast du gesagt, wird dein Kommen sein, Herr. Und wir warten auf dein Kommen und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch heute durch diesen Gottesdienst zurüstest, auf dich zu warten, Herr, bereit zu sein, uns auf dich zu freuen und auszuharren im Glauben. Danke, Herr, dass dein Wort uns heiligt und reinigt und wir es lesen dürfen und dafür in aller Freiheit heute zusammen sind. Wir danken dafür und jetzt sprich zu unseren Herzen, erfreue und erquicke uns, so wie wir es brauchen, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Advent, Advent, alle Jahre wieder. Und heute Morgen, als mein Zweijähriger sich mit den anderen Geschwistern drum gerangelt hat, wer heute was öffnen darf, habe ich wieder gedacht, ja, Advent ist die Zeit, wo wir lernen zu warten. Zu warten, bis wir dran sind, zu warten, bis es am Ende ankommt. Zuerst warten wir jetzt mal auf Heiligabend, aber auf unser Leben bezogen müssen wir lernen, am Ziel anzukommen. Manchmal ist diese Wartezeit, ich nenne es mal unser Leben hier auf der Erde, eine große Herausforderung. Und deshalb lautet die Parole eigentlich, oder ich sage mal die biblische Parole für den Advent, die lautet ausharren, ausharren. Unsere Predigtreihe hier im Advent beleuchtet ja verschiedene Titel des Herrn Jesus und heute, er kommt, der Sohn Abrahams. Und im Nachdenken über Abraham, über sein Leben, über diesen Titel, bin ich im Hebräerbrief gelandet beim Thema Ausharren. Ja, Gott erwählte ja einen Mann, Abraham, um ein großes Volk daraus werden zu lassen, ein Volk, aus dem der Retter auf diese Welt kommen soll, der Sohn Abrahams. Doch zwischen Abraham und der Geburt von diesem der Sohn Abrahams, von Jesus, liegen knapp 1700 Jahre dazwischen. Alle Söhne Abrahams hatten das Versprechen, er kommt, der Sohn Abrahams, der Messias, der die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder versöhnen wird. Doch für alle Söhne Abrahams war das eine lange Wartezeit. Es war ein langer Advent, in dem sie sich befunden haben. Und die Wählung und das Leben von Abraham selbst war quasi der Start des Advents, der erste Advent, als es gestartet hat. Seit Abraham warten die Söhne Abrahams auf den Sohn Abrahams, der alles verändern wird. Und die Lebensgeschichte von Abraham, die zeigt einen Mann, der im Glauben ja seine Heimat verlassen hat, der Jahrzehnte auf den versprochenen leiblichen Sohn gewartet hat. Wir haben gerade letztens wieder diese Geschichten gelesen, dieses Warten über Jahrzehnte. Also ich werde immer nach ein paar Wochen schon nervös. Und dieses Jahrzehnte warten, an Gottes Versprechen festzuhalten, das war ein riesiger Glaubenskampf für ihn. Und wir haben es ja auch gesehen, wie er dann selbst auch versucht hat, diese Verheißung zu erfüllen, indem er in Hagar selbst einen Nachkomme zeugte. Aber Abraham musste eins lernen, nämlich ausharren. Ausharren, bis Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Und die ganze Geschichte der Söhne Abrahams zeigt uns genau das. Es ist eine Geschichte des Ausharrens. Was bedeutet ausharren? Es bedeutet standhalten. Standhalten, treu harren und geduldig und mutig auf etwas warten, was noch in der Zukunft liegt. Irgendetwas, was wir mit unseren Augen noch nicht sehen, was wir noch nicht greifen können. Advent ist die Zeit, in der wir ausharren müssen, bis wir sehen, was wir glauben. Das ist Advent. Und darum wollen wir heute in der Predigt wirklich Gottes Wort fragen, wie können wir ausharren? Wie schaffen wir es, im Glauben festzuhalten, dran zu bleiben, im Advent diesen geduldig zu überstehen, bis Jesus wiederkommt, wie wir es in der Einleitung gehört haben. Im Hebräerbrief wird ihm genau gezeigt, wie der Sohn Abrahams und wie die Söhne Abrahams im Glauben ausharren konnten. Und wir lesen dazu gemeinsam den Predigttext aus Hebräer 12 für alle treuen Hauskreisbesucher. Wird jetzt das eine gute Vertiefung sein. Wir lesen da Hebräer 12 ab Vers 1, die drei Verse. Deshalb nun, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen. Den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Den Betrachteten, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Dieser Text fordert uns auf, auszuharren, Sünde abzulegen, auf Jesus zu schauen und im Glauben weiterzugehen. An wen wurden diese drei Verse geschrieben? An die Söhne Abrahams, und zwar an die, die an Jesus Christus als ihren Erlöser geglaubt haben. Es waren messianische Juden, für die diese Worte waren. Und diese messianischen Juden, die hatten ein Problem. Und dieses Problem finden wir im Vers 3b. Da heißt es, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Wisst ihr, die gläubigen Hebräer, die mussten aufgrund ihres Glaubens schwerste Glaubenskämpfe dulden, und zwar innerlich und äußerlich. Ihr müsst euch vorstellen, innerlich, was die durchgemacht haben. Sie selber sind ja noch geprägt von dem Gottesdienst in der Synagoge. Sie reisten, hatten diese Pilgerreise nach Jerusalem zu dem prunkvollen Tempel, um da zu opfern und wieder Frieden mit Gott zu kriegen. Und das ganze Ausüben der Rituale, das war quasi ihre Identität der Söhne Abrahams über Jahrhunderte hinaus, wie sie geprägt worden sind, was ihnen tief liegt. Und jetzt, wo sie gläubig sind an Jesus Christus, nun allein nur noch auf das eine Opfer Jesus Christus zu vertrauen und sich in Häusern von meist armen Menschen zu treffen. Und dann kamen die vielen Irrlehren dazu, die sie bedrängt haben, die sie verwirrt haben. Sollen wir wirklich glauben? Wie die Lehre, die auf einmal aufkam, nee, Jesus war doch nur ein Engel. Du, die hatten richtig Glaubenskämpfe, die hatten noch keine lange Erfahrung, wie sie jetzt als Gläubige leben sollen. Und von allen Seiten zerrissen, völlig bedrängt. Und äußerlich genau das Gleiche. Aufgrund ihres Glaubens wurden sie nämlich von dem Rest der Bevölkerung, die nicht an den Messias geglaubt haben, wurden sie verschmäht, zur Schau gestellt, ja sogar ins Gefängnis geworfen und ihren Gütern beraubt. Wir lesen zwei Kapitel vorher im Kapitel 10, ab Vers 32. Da wird ihnen gesagt, ja, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, also dem ihr zum Glauben gekommen seid, viel Kampf der Leiden erduldet habt, indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch durch Drangsale zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilhabe bewiesen, als auch den Raub eurer Güte mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Die Hebräer, egal ob sie jetzt die in Jerusalem waren oder die, wo schon in Palästina waren oder in Italien, überall, wo sie zerstreut waren, die gläubigen Juden, die gläubigen Ägypter, Entschuldigung, die gläubigen Hebräer, sie waren von allen Seiten bedrängt. Und sie befanden sich in diesem Glaubenskampf und sie mussten eins lernen, auszuharren, dran zu bleiben. Und im Vers 3 steht ja, indem ihr in euren Seelen ermattet. Wisst ihr, was das all diese Glaubenskämpfe mit ihnen gemacht haben? Durch diesen dauerhaften Kampf, der sie stetig umgeben hat, das hat sie irgendwann zermürbt. Es war irgendwann zu viel. Sie wurden kraftlos und schwach, diesen ständigen Widerständen mit denen umzugehen in ihrem Leben. Und diese innere Unsicherheit, wie sollen wir eigentlich unseren Glauben leben? Wie ist es richtig? Was ist falsch? Was gut? Das hat sie aufgefressen und zermürbt. Sie wurden mutlos und sie waren wirklich kurz davor, ihren Glauben aufzugeben. Und wisst ihr, ich kann das so gut nachvollziehen. Wie oft bin ich zermürbt durch diese Zweifel, die immer wieder in meinem Herzen da sind. Verunsichert von den vielen Lehren, die rumgehen, was jetzt richtig und falsch ist und was man glauben soll. Resigniert von den ganzen Entwicklungen, die um mich herum geschehen, auch in diesem Land. Enttäuscht von mir selber, weil ich selbst immer wieder in Sünde falle und kraftlos da niederlieg, weil ich wieder versucht habe, selber aus eigener Kraft dagegen zu kämpfen. Wisst ihr, so richtig glaubensmüde bin ich manchmal. Und wenn wir im Kapitel 10 da weiterlesen, wo das aufgezählt wurde, wie es ihnen ging, da wurde diesen mutlosen Hebräern in dieser Situation viel Mut zugesprochen. Und zwar, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die doch eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davon trägt. Denn noch eine kurze Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird Glauben leben. Die zentrale Botschaft ist Ausharren im Glauben, bis der Kommende kommt. Das ist genau auch die Botschaft für uns. Die Hebräer benötigten dringend eine Ermutigung, dass sie die vor ihnen liegenden Kämpfe, die noch kommen werden, im Glauben überwinden und durchstehen können. Sie brauchen eine Ermutigung zu warten, im Advent auszuharren. Denn eines ist klar, sie werden noch vieles erdulden müssen. Wenn wir in unserem Predigttext nach dem Vers 3 weiterlesen, dann sehen wir, was noch auf sie zukommt. Denn es wird ihnen gesagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und ihr werdet noch viele Züchtigungen erdulden müssen, die euren Glauben massivst auf die Probe stellen werden. Das wurde ihnen gesagt zur Ermutigung. Und ganz ehrlich, Geschwister, wenn wir die Entwicklungen in unserem Land anschauen, dann wissen wir doch auch ganz genau im Innersten, dass die eigentlichen Glaubensproben uns alle noch bevorstehen. Was es heißt, wirklich für den Glauben dazustehen und dran zu bleiben, mit dem Herrn zu gehen. Dass echtes Ausharren im Glauben wir auch lernen müssen, wie viele andere Geschwister auf dieser Welt. Auch wir haben es nötig, uns darauf einzustellen, noch mehr für unseren Glauben zu erdulden und im Glauben auszuharren. Und unser Predigttext ist quasi eine Anleitung, jetzt in diesem Glaubenskampf, in dem wir schon stecken und der noch stärker werden wird, in diesem dauerhaft auszuharren. Es beginnt schon im Vers 1, wo es darum geht, eben gezeigt wird, dass dieser Kampf als Wettlauf bezeichnet wird. Es steht da, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Die Nachfolge Christi wird hier, wie an anderen Stellen an der Bibel, ihr kennt sie, als einen sportlichen Wettlauf oder Wettkampf verglichen. Dieses Wort Wettlauf bezeichnet einen Wettstreit, einen Wettkampf. Es ist ein Kampf. Und dieser Kampf, Geschwister, der liegt vor uns. Man könnte auch übersetzen, erduldet den Kampf, der euch auferlegt wurde, der dazugehört, der mit inklusiv ist. Mit unserer Bekehrung hat das Ausharren begonnen, die Glaubenskämpfe haben begonnen und sie gehören zur Nachfolge dazu. Und das war ja genau das Problem der Hebräer, dass sie jetzt erleben, wie groß dieser Glaubenskampf wirklich ist. Und im Vers 3 haben wir dieses Problem entdeckt, doch im Vers 3 steht auch die Lösung. Denn da steht, betrachten. Wir sollen betrachten, wie andere und wie wir selbst unsere Glaubenskämpfe kämpfen, wie wir ausharren. Und der Text zeigt uns genau, auf was wir jetzt unsere Augen richten sollen. Schau auf Zeugen, erstens, zweitens, schau auf dich selbst und drittens, schau auf Jesus. Wir beginnen mit diesem ersten, schau auf die Zeugen. Da sind wir im Vers 1 unterwegs, wo es beginnt mit deshalb nun. da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Diese große Wolke von Zeugen, oder besser gesagt, diese große Schar von Zeugen, die wird uns ja in dem Kapitel 11 ausführlich beschrieben. Wir lesen von Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten, alle sie werden aufgezählt. Sie sind die Glaubenshelden, von denen es zusammengefasst am Ende von diesem Kapitel 11 heißt, diese alle, die durch Glauben Zeugnis erlangten. Ihre Geschichten sind keine Heldengeschichten an sich. Es sind Geschichten, die geprägt sind von Menschen mit Fehlern, von Menschen mit großem Versagen. Doch sie alle konnten eins bezeugen. Sie haben geduldig daran festgehalten und daran geglaubt, Gott trägt uns durch. Gott trägt uns durch mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen. Sie alle können bezeugen, was am Anfang vom Hebräerbrief steht, Kapitel 2, Vers 1, Vers 18. Denn Gott vermag denen zu helfen, die versucht werden. Da haben sie geglaubt, er wird uns helfen, wenn wir versucht werden. So haben sie im Glauben ausgeharrt. Es heißt in unserem Vers 1, die Zeugen um uns haben. Dieses um uns haben bedeutet ja, umgeben zu sein von diesen Zeugen. Wenn wir das Alte Testament lesen und das Ausharren von diesen Söhnen Abrahams lesen, dann können wir lernen von ihrem Glaubenskampf. Und daher wäre mein erster Tipp, wenn du im Glaubenskampf bist, meine erste Frage an dich, bist du umgeben von diesen Zeugen? Umgeben dich diese Zeugen. Liest du das Wort Gottes und auch insbesondere das Alte Testament, liest du es, um umgeben zu sein. Denn vergiss nicht, was Paulus gesagt hat, auch über das Alte Testament. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Von dem Glaubenszeugen, von diesen Zeugen, ja von Abrahams Söhnen, lernen wir das Ausharren. Wisst ihr, wenn ihr Familienprobleme habt und da einiges erdulden müsst, dann schau dir mal Josef an und lass dich ermutigen. Wenn du bei der Arbeit total überfordert bist, schau dir mal Mose an. Wenn du mit Rachegedanken kämpfst, dann liest die Geschichte von David, wie der ausharren musste mit diesen Gedanken. Hast du Probleme loszulassen und den Weg zu gehen, der Gott dir zeigt? Schau auf Abraham. Wisst ihr, sie zeigen uns, wie wir mit den Herausforderungen und den Züchtigungen Gottes in unserem Leben umgehen können. Und darum seid umgeben, wirklich seid umgeben von diesen Zeugen. Habt sie vor Augen, Tag für Tag. In Glaubenskrisen ist es immer gut, mit Geschwistern zu sprechen, die das Gleiche oder Ähnliches in ihrem Leben erlebt haben, die gleichen Kämpfe schon überstanden haben. Und darum fordert das Wort uns ja auf, eben schau auf die Zeugen. Doch da sollen wir nicht stehen bleiben. Vers 1 wendet nämlich jetzt unseren Blick auf uns selbst. Also nicht dieses esoterisches, schau mal auf dich selbst und so weiter, sondern schau auf dich selbst, wie es im Vers 1 hier erzeugt wird, weil wir ja so viele Zeugen haben und auf sie schauen, soll es in uns auslösen, lasst auch uns mit Ausharren laufen, genau wie sie. Wir sollen dem Vorbild Söhne Abrahams folgen und jetzt glauben genauso ausharren. Und dann wird es aber auch ganz konkret, dass es hier heißt, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Ja, wie sollen wir nun schauen auf uns selbst? Wir sollen mal schauen, wie sind wir eigentlich unterwegs? Ich weiß nicht, wann du zuletzt mal deinen Glaubenslauf und deinen Glaubenskämpfe reflektiert hast. Und wisst ihr, was man entdeckt, zumindest bei mir, wenn ich meinen Lauf, meine Nachfolge betrachte, da tragen wir doch so einige Bürden mit uns herum. Und das Schwerste davon ist die Sünde, die wir dulden, die uns ausbremst auf unserem Lauf. Wer kommt schon auf die Idee, wenn er einen langen Lauf vor sich hat, Lasten, die er ablegen könnte, mit sich zu schleppen? Wer tut sowas? Aber wisst ihr, bevor die Minusgrade hier gekommen sind, habe ich mir angewöhnt, mehrmals die Woche von zu Hause hier in die Gemeinde zu joggen unter der Woche. Das sind so gut 10 Kilometer, das ist machbar. Und die bin ich hin und her gejoggt. Und am Anfang habe ich die ganze Zeit in meinen Rucksack meinen Laptop reingepackt, meine Bibel eingepackt und so. Alles habe ich da reingemacht, weil wenn ich mit dem Auto oder mit der Bahn fahre, habe ich auch immer alles dabei, wenn ich abends nach Hause gehe. Somit bin ich wirklich 10 Kilometer hoch und runter mit meinem Rucksack, mit Laptop und allem drin und dran, hoch und runter, bis ich verstanden habe, eigentlich könnte ich die Lasten auch in der Gemeinde lassen. Ich muss mich nur ein bisschen organisieren, dann kann ich alles liegen lassen. Morgen früh liegt es ja wieder da und ich kann weiterarbeiten. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, doch wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viel Lasten an zweifelnden Gedanken, Sorgen, Unversöhnlichkeit, Neid und so weiter tragen wir uns mit in der Nachfolge, obwohl wir sie beim Herrn ablegen könnten, sollten, dürfen? Wann hast du zuletzt das, was dich wirklich beschwert und dich belastet, bewusst vor den Herrn gebracht und da gelassen, um wieder zu laufen? Und was uns so richtig hindert und gefangen nimmt, sind die Sünden. Das Wort hier für Sünde, das kennt ihr alle aus der Kinderstunde, bedeutet Zielverfehlung. Also der Lauf, der nicht am Ziel ankommt. Die Hebräer waren nämlich genau in diesem Begriff, das Ziel zu verfehlen. Denn sie waren wieder im Begriff, auf Gesetze zu hoffen, wieder auf die alten Opfer zu hoffen. Sind es nicht doch sie, wo ich mich festhalten kann? Und das wäre ja purer Unglaube. Und der Unglaube ist die Ursünde schlechthin. Aber wisst ihr, nicht nur den Hebräern steckt die Gesetzlichkeit tief in ihren Knochen. Dieses Selbermachen, das ist auch in uns drin. Auch wir stehen in Gefahr, mit eigenen Werken den Glaubenskampf da hineinzuziehen und verlassen oft den Weg des Glaubens, so ganz unbemerkt. Und wisst ihr, warum wir so oft als Nachfolger mutlos sind? Warum wir oft so mutlose Nachfolger sind? Weil wir immer noch selbst oder wieder mit der Sünde kämpfen und dabei erfolglos sind. Und das zermürbt uns, das macht uns müde. Als ich zum Glauben gekommen bin, das ist 12 Jahre her, da konnte ich meine Sünde einfach im Glauben an das Werk Jesu Christi auf Golgatha, konnte ich meine Sünde hinlegen und sie lassen und es war weg. Jetzt mit der Zeit, da ist es anders. Da versuche ich es aus Eigenkraft, weil ich überzeugt bin, dass das ein Christ nicht sollte und das vielleicht nicht gut ist. Und irgendwie versuche ich es aus eigener Kraft. Und auf einmal umstrickt mich diese Sünde. Auf einmal hält sie mich fest und ich komme nicht mehr vorwärts in meinem Glaubensleben. Wie ist das bei dir? Wie geht's dir damit? Kannst du die Sünde noch nicht im Glauben ablegen und die Befreiung erleben? Und das im Glauben anziehen, was Christus dir schenken möchte? Wisst ihr, woran ihr erkennt, dass wir oft selber gegen Sünde kämpfen? Dass wir es selber versuchen. Unter anderem erkennen wir es daran, dass wir unsere Sünde nicht öffentlich bekennen. Weil wir vergessen haben, dass wir in unseren Geschwistern jemanden haben, wo wir das Geschenk der Buße leben können. Dass wir unsere Sünden ihnen auch bekennen dürfen. Dass wir sie da ins Licht bringen können, damit wir wieder im Glauben den Sieg in Anspruch nehmen können. Wann hast du das letzte Mal deine Sünde wirklich bewusst einem Bruder, einer Schwester offenbart, bekannt und dann gemeinsam gebeten, wieder zugesprochen, doch, der Herr Jesus ist für unsere Sünde gestorben und du darfst wieder frei sein, du darfst wieder gehen und die Vergebung haben. Wisst ihr, was nicht regelmäßig passiert in unserem Glaubensleben, auf unserem Weg, auf unserer Nachfolge, in unserem Wettlauf, dann weißt du jetzt, warum du müde bist. Weil du alleine kämpfst, weil du selber kämpfst mit all diesen Dingen. In der Predigt vor einigen Monaten, Wachstum in der Nachfolge, das war die Topfpflanzenpredigt, dann könnt ihr euch vielleicht besser erinnern, da habe ich gesagt, keine Jüngerschaft und keine Rechenschaftsbeziehung in der Gemeinde zu pflegen, ist ungesund und gefährlich. Und ich nannte es als einen konkreten Punkt, um im Glauben wachsen zu können. Und ich habe gesagt, bis Ende des Jahres sollte doch jeder von uns jemand haben, mit dem er offen über seinen christlichen Zustand sprechen kann. Jemand, der weiß, wie es einem wirklich geht, wo wir wirklich stehen im Glauben. Bis Ende des Jahres. Wisst ihr, das Jahr ist bald zu Ende. Es ist nicht mehr lang. Und wisst ihr, um vieles haben wir uns gekümmert. Vieles haben wir erledigt, viele To-dos gemacht. Aber diese wichtige Sache. Und darum der Punkt 2. Schau mal auf dich selbst und leg ab, was dich am Glaubenslauf hindert. Darum verlier nicht den Mut. Ausharren, Sünde ablegen, auf Jesus schauen und weitergehen. Um im Glauben auszuharren und den Mut nicht zu verlieren, werden wir jetzt aufgefordert, schau auf die Zeugen, schau auf dich selbst und nun als drittes, das Wesentlichste, schau auf Jesus. Nun kommen wir zu dem Kernstück, zum Herzstück dieses Textes. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Die Aufforderung ist hinschauend auf Jesus. Das griechische Wort hier besteht aus zwei Wörtern, nämlich aus weg von und darauf sehen. Also weg von, darauf sehen. Es steht also eigentlich nicht hier hinschauen auf Jesus, sondern was steht ist wegschauen von einem anderen und hinschauen auf Jesus. Das steht eigentlich da. Und das ist ja auch so logisch, das macht so Sinn. Denn bevor wir auf Jesus wirklich schauen können, müssen wir zuerst mal unseren gefangenen Blick bereit kriegen, um auf Jesus zu schauen. Und worauf schauen wir den ganzen Tag? Wo sind deine Augen den ganzen Tag? Die meisten denken vielleicht jetzt an ihr Smartphone, an ihren Computer, bei der Arbeit. Aber vielleicht denkst du auch an Probleme, deine eigene Schwachheit. Du schaust vielleicht nur auf dich. Und bevor wir auf Jesus schauen können, muss uns erstmal bewusst sein, von was müssen wir wegschauen? Wo sind wir gefangen? Und genau das ist doch das Schwere. Auf Jesus zu schauen ist gar nicht so schwierig. Aber wegzuschauen von all den Dingen, die uns so gefangen nehmen jeden Tag, davon wegzuschauen, das ist doch unsere Herausforderung. Stell dir mal vor, du bist in einer echten geistlichen Not, in einem echten Zweifel deines Glaubens. Und dann kommt jemand und sagt dir, schau auf Jesus. Das ist zwar der richtige Ratschlag, aber in diesem Moment kann man den ja nicht umsetzen. Es ist das Gleiche, wie wenn man in einer großen, schweren Schicksalsschlag erlebt hat und jemand sagt, alles wird dir zum Besten dienen. Ja, das ist eine große Wahrheit, die einem hoffentlich mal wichtig wird. Aber in diesem Moment können die meisten Menschen damit nichts anfangen. Es ist keine Hilfe. Denn bevor wir sagen, schau auf Jesus, alles dient dir zum Besten, müssen wir unserem Nächsten helfen, wegzuschauen. Wir müssen ihn ernst nehmen, wo sein Blick gefangen ist, und ihm helfen, davon wegzublicken, damit er wieder wirklich hinschauen kann auf Jesus. Wir sollten uns aktiv gegenseitig helfen, wegzublicken und danach gemeinsam auf Jesus zu blicken und nicht nur schnell schau auf Jesus. Es ist Arbeit, unseren Geschwistern zu helfen, wieder ihren Blick auf Jesus zu richten. Ich fand es erstaunlich, wie der Schreiber hier ganz deutlich macht, dass wir gemeinsam unterwegs sind auf diesem Weg, Geschwister. Er betont hier ständig, wir haben, um uns haben und lasst uns und den vor uns liegenden Wettlauf. Er macht eines klar, wir brauchen uns gegenseitig, um wegzuschauen und hinzuschauen. Mit diesem Anliegen sollen wir uns gegenseitig dienen. Was nimmt den Blick des anderen wirklich gefangen? Wie können wir gemeinsam auf Jesus schauen? Wann sind wir zuletzt mit diesem Anliegen als Geschwister zusammengekommen, wenn wir uns treffen? Und auch da, jeder von uns braucht deshalb so eine Jüngerschaftsbeziehung, wo man eben offen über Sünde sprechen kann, sonst kann einem niemand helfen, wegzuschauen, um wieder hinzuschauen. Und wenn unser Blick frei ist, dann können wir auf Jesus schauen. Und auf diesen Jesus, der uns hier beschrieben wird, mit den wunderbaren Worten, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf den schauen wir, wisst ihr, auf ihn schauen wir. Ja, Jesus hat den Glauben in den Hebräern ja begonnen. Er ist der Begründer des Glaubens. Und er wird ihn auch vollenden in ihnen. Vollender könnte man auch übersetzen, und das gefällt mir so, mit zum Zielbringer. Das Gegenteil von Sünde, Zielverfehlung. Und er ist der zum Zielbringer. Wie wunderbar ist es. Und so verspricht es ja Gottes Wort an vielen Stellen. Philipper 1,6. Der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden. 1. Korinther 1,8. Der euch festigen wird bis zum Ende. 1. Petrus 5, Vers 10. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ist es nicht wunderbar, auf diesen Vollender zu schauen? Auf diesen zum Zielbringer seinen Blick zu haben? Wie die Israeliten in der Wüste, als sie das Gericht Gottes bekamen, die Schlange blicken mussten, um gerettet zu werden, so müssen wir unseren Blick auf Jesus haben, auf diesen Jesus und auf ihn vertrauen. Und vielleicht ruft Jesus schon lange in dein Herz hinein, schau auf dich. Vielleicht ruft er schon lange bei dir. Er will den Glauben in dir beginnen. Er will ihn beginnen. Er ist dich am Rufen und verspricht dir damit auch, dich ans Ziel zu bringen. Du musst nur auf ihn sehen. Aber wie geht das? Wisst ihr, wenn Jesus wirklich angefangen hat, in dir zu rufen und er hat damit begonnen, dir Dinge zu zeigen, die dich von ihm trennen, dann ist er an dir am Arbeiten. Und diese Dinge beginnen dich zu belasten und du merkst, wie sie da sind. Wisst ihr, warum das geschieht? Weil der Heilige Geist dich beginnt, von Sünde zu überführen. Das ist das, was er tut, wenn er beginnt zu rufen, schau jetzt auf mich. Und dann musst du nur diese Dinge im Gebet wirklich vor Gott bringen, ihm wirklich hinlegen, um Vergebung bitten und ihm sagen, dass du seine Hilfe brauchst, dass diese Dinge nicht mehr in deinem Leben sind. Beginn die Bibel zu lesen, Johannesevangelium durchzulesen und zu sagen, Herr Jesus, bitte, ich will auf dich schauen, ich will dich sehen. Und der Rest, er wird es beginnen und er wird es vollenden, wenn er dich am Rufen und Überführen ist. Viele von uns können schon bezeugen, dass genau das geschehen ist und dass der Glaube begonnen hat in unserem Leben. Aber nun stehen wir noch genauso im Glaubenskampf wie der, wo noch nicht auf Jesus geschaut hat, dran zu bleiben, auf Jesus zu schauen. Wir alle müssen auf Jesus schauen. Der Text zeigt uns nun, wie Jesus selbst auch Glaubenskampf hatte und wie er ihn durchstanden hat, indem er nämlich in diesem Kampf auch den richtigen Blick hatte. Wir lesen das nochmal im Vers 2. Der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Throns Gottes. Was erfahren wir hier über seinen Glaubenskampf? Es heißt, die Schande nicht achtend das Kreuz erduldete. Schaut, wie der Sohn Abrahams selbst sich von nichts Weltlichem, nichts Irdischem, nichts Körperlichem hat aufhalten lassen. Er hat die Bürde auf sich genommen und die umstrickende Unglaube, mit dem auch er gekämpft hat, überwunden. Wir müssen uns klar machen, dass auch für Jesus dieser ganze Weg, den wir immer wieder sehen, das war keine übernatürliche Kraft, die ihn diesen Weg hat gehen lassen. Jesus hatte da keine übernatürliche Kraft dafür. Natürlich war der Scham und die Schande, nackt am Kreuz zu hängen und das Empfinden von der ganzen Kreuzigungsszene, natürlich hat er das alles mit seinem Leib erduldet und nicht durch eine übernatürliche Kraft. Jesus erduldete nicht durch übernatürliche Kraft, sondern auch Jesus erduldete allein durch die Kraft des Glaubens. Er musste auch dadurch gehen. Und schon in den Jahren vor der Kreuzigung musste er ausharren lernen. Das sehen wir im Vers 3 am Ende, wo es nebenbei heißt, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Wisst ihr, die Anfeindungen von den Sündern, von den Zielfehlern, die hat Jesus, er hat um sie geweint, er hat um sie gerungen. Das hat Jesus so, das war so ein Kampf, Jesus zu sehen, wie die Sünder das Ziel verfehlen. Ja, wer hat denn das Ziel verfehlt? Wer sind denn die Sünder? Wisst ihr, es sind nicht die Zöllner, es sind nicht die Huren, die wir hier gerne als Sünder hinstellen. Es sind die Pharisäer, es sind die Schriftgelehrten, es sind die Söhne Abrahams, die den Messias verworfen haben, die das Ziel verfehlen. Worüber Jesus gelitten hat, dass sie das Ziel verfehlen. Es sind die Seinen, die ihn nicht aufgenommen hatten, als er in das Seine gekommen ist. Sie haben Jesus verworfen und das musste er mal erdulden. Und es war ein Kampf für ihn, das zu erdulden. Er duldete körperlich und seelisch, aber das Schlimmste am Kreuz war, dass er vom Vater verlassen wurde, weil er deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Er erlebte die Ablehnung des Vaters im Glauben, dass er dadurch unsere Seelen retten wird. Und das war sein größter Glaubenskampf. Und so sehen wir, wen wir hier betrachten, der so große Anfechtungen erduldet hat, Christus. Er ist aber der Wegbegleiter und er ist in allem vorangegangen in diesem Kämpfen. Jesus ist uns immer vorangegangen, in jedem Glaubenskampf, der auf dich und mich zukommt. Wisst ihr, als mein Vater aufgrund einer Lungenkrankheit Stück für Stück gestorben ist und Tag für Tag hat immer weniger Luft gehabt, ist langsam erstickt. Und in diesem Ersticken habe ich im Hebräer 4, Vers 15 vorgelesen und habe gelesen, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ich sagte zu ihm, Papa, Jesus kann mit dir leiden. Er selbst hing am Kreuz, wo seine Lunge zerdrückt wurde und jeder Atemzug ein Ringen um sein Leben war. Papa, Jesus ist dir in diesem Leid vorangegangen. Und Papa, Jesus wartet auf dich. Er ist dir vorangegangen. Und liebe Geschwister, es ist wirklich so. Jesus ist uns in allem vorangegangen. Bist du dir das bewusst? Er hat den Weg bereit gemacht. Und deswegen kann er der Anfänger und er kann und ist der Vollender unseres Glaubens, weil er schon vorangegangen ist. Verlieren den Mut, ausharren, Sünde ablegen, auf Jesus schauen und weiter glauben. Und zum Schluss möchte ich noch eine wesentliche Frage klären, die sich ergeben hat. Denn viele von diesen Zeugen und Jesus selbst, die haben ja den Glauben gehalten. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist es denn, dass ich sie ausharren ließ? Wie konnten sie ausharren? Und auch da ist die Antwort in diesem Text, wo es von Jesus heißt, die vor ihm liegende Freude. Daher kommt die Kraft, im Glauben auszuharren. Der Blick auf das Ziel. Der Text hat uns ja ermutigt, auf die Zeugen zu schauen und auf Jesus zu schauen. Aber wenn wir das zusammenfassen, auf diese zu schauen, ja, wo sind sie denn? Ja, sie sind am Ziel angekommen. Das heißt, wenn wir aufs Ziel schauen, dann schauen wir auf die Zeugen, dann sehen wir Jesus, dann schauen wir an das richtige Ort. Schau auf das Ziel und damit auf die Zeugen und auf Jesus. Sie sind uns alle vorangegangen. Hebräer 13, Vers 7 heißt es ja genau eben von diesem Blick, auf die wir schon am Ziel angekommen sind. Gedenkt euren Führern, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend. Den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Ja, wie ist es bei Hiob ausgegangen? Wie ist es bei Abraham aus? Schaut ihren Ausgang an. Und das ist der Blick, den auch sie hatten. Wir können die Glaubenshelden, wie konnten sie ausharren? Und dass ich mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass ich noch mal Kapitel 11 durchgegangen bin, dass eigentlich von jedem beschrieben wird, wie er ausgeharrt hat. Abraham, Vers 10. Er erwartete die Stadt, deren Baumeister der Schöpfer ist. Von Mose. Er verschmähte die Schätze Schätze Ägyptens, Vers 26, er schaute auf die himmlische Belohnung. Und die Glaubenshelden hatten alle diesen klaren Blick. Vers 16, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Sie schauten alle auf das Ziel. Alle. Sie bezeugen, die Kraft zu überwinden, auszuharren, liegt genau darin, auf das Ziel zu blicken. Und so dürfen auch wir auf dieses Ziel blicken. Sie schauten auf das Ziel, so wie auch unser Herr Jesus das Ziel vor Augen hatte und gewusst hat, ich erdulde das alles, damit ich danach auf dem Thron, damit ich nach die Belohnung davon tragen darf, wie er sie auch hat. Es heißt im Vers 2, er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Das, worauf er geschaut hat, ist er angekommen. Jesus ist am Ziel angekommen. Er ist nicht nur der zum Zielbringer, er selber ist der am Ziel Angekommene. Er ist auf dem Thron. Und wisst ihr was? Er wartet auf dich. Er wartet genau da auf uns. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich zu meinem Vater auf den Thron gesetzt habe. Wir haben das Ziel vor Augen, wie die Glaubenshelden. Das gleiche Ziel haben wir vor Augen, das gleiche Ziel wie Jesus, das himmlische Jerusalem. Auf dieses Ziel zu schauen, ist die Kraft, die dir die Kraft gibt, zu überwinden und im Glauben auszuharren. Normale Menschen aus Fleisch und Blut wie wir haben den Glauben bewahrt, wie es Paulus bezeugt, 2. Timotheus 4, 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Wisst ihr, der Blick auf das Ziel ist ja gleichzeitig der Blick auf die Zeugen und Jesus, die uns vorangegangen sind. Da sind sie, die Söhne Abrahams und der Sohn Abrahams, die alle vor uns ausgeharrt haben, den ganzen Advent. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dieser Kampf eigentlich? Wie kann ich den beschreiben? Die innere Einstellung, die wir brauchen, die steht am Ende des Briefes im Kapitel 13, Vers 14, da wird es deutlich. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist Kampf. Der glaubende Blick auf die Ewigkeit ist unser Glaubenskampf. So auch Hebräer 11, Vers 1. Es ist eine Zuversicht dessen, dass man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Geschwister, das ist der Kampf, den wir doch jeden Tag gehen, dass wir die Dinge festhalten müssen, die wir nicht sehen. Und das ist Advent. Unser Warten, unser Kampf ist genau das. Einfach gesagt ist unser Glaubenskampf zuletzt, dass wir glauben, dass nach dieser Welt, nach diesen Kämpfen der Himmel kommt. So Kinderstunden einfach ist es eigentlich. Das ist unser Kampf, daran zu glauben. Wenn wir den unsichtbaren Zeugen glauben und uns nach dem noch nicht sichtbaren Himmel ausstrecken, dann ist das die Kraft, diesen Kampf aber auch zu gehen. Die Zeugen haben es uns vorgemacht. Jesus ist uns vorangegangen. Sie hatten den Glaubenskampf, den richtigen Blick, wie es im Hebräer 11, Vers 27 heißt. Er hielt standhaft fest, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist der Glaubenskampf. Werden wir, die unsichtbaren Zeugen, den unsichtbaren Herrn Jesus, den unsichtbaren Himmel sehen, vor Augen haben? Werden wir ihnen ins Ziel folgen? Verlier nicht den Mut. Ausharren, Geschwister, ausharren, Sünde ablegen, Jesus anschauen, weiter glauben. Ja, wenn ich meine 10 Kilometer hier hochgerannt immer wieder bin, da waren unterwegs, ich sage euch, so einige Bänke. Und ich wusste nicht, wie viele Bänke auf dieser Strecke stehen. Und jede Bank ruft zu, jo, setz dich doch hin. Mach doch einen Rast. Spazier den Rest, bist du gemeint. Da kannst du noch ein bisschen beten oder so. Jede Bank war eine Versuchung. Doch dann habe ich wieder das Ziel vor Augen und denke, oh, wie toll es ist, wenn ich angekommen bin und es durchgezogen habe, durchgehalten habe bis ans Ende. Und dieser Blick auf das Ziel, das ich noch nicht sehe, gibt mir über meine Kräfte hinauszugehen. Deswegen verliere auch du nicht den Mut in deiner Nachfolge. Wisst ihr, auch wenn schon so vieles schiefgelaufen ist wie bei mir, Vergesse, was da hinten ist und streck dich aus nach vorne. Jage dem Ziel zu, hin zum Kampfpreis. Und denke wirklich an diesen Text, den wir heute Morgen angeschaut haben, der uns aufgefordert hat, schau auf die Zeugen, das heißt, lies die Bibel, sei umgeben von seinen Zeugen. Schau auf dich selbst, leg alles ab, was dich auf diesem Lauf hindert und vor allem schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der vorangegangen ist und auch dich durchtragen wird. Advent, Advent, alle Jahre wieder. Eine Zeit, die uns lernt zu warten. Halte fest, er kommt, der Sohn Abrahams. Advent ist jetzt die Zeit, in der wir ausharren müssen, bis wir sehen, was wir glauben. Verlier nicht den Mut. Ausharren. Sünde ablegen. Jesus anschauen. Weitergehen. Amen. Wir beten noch gemeinsam. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute einfach auf dich blicken durften, dass wir dich anschauen durften als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke, Herr, dass du uns wirklich durchträgst und dass wir das gemeinsam lernen dürfen, wirklich auf dich zu blicken. Herr, danke für dein wunderbares Wort, dass es genau das in unserem Leben tun möchte. Und ich bitte dich für all die, Herr, die den Blick noch nicht auf dich haben, die noch nicht glaubend auf dein Erlösungswerk geblickt haben. Herr, lass sie schauen, ruf du sie, dass sie erkennen dürfen, wer du bist und was du in ihrem Leben tun möchtest. Und uns, die wir schon, ja, dir vielleicht so lange nachfolgen, Herr, gib uns, dass unser Blick auf dir bleibt. Mach uns mutig, dass wir nicht verzagen, nicht mürbe werden in diesem Glaubenskampf. Lass uns dich, den Unsichtbaren, einfach sehen, Herr, und daran festhalten. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.